Ein Business, das läuft. Ist das nicht das, was alle Selbstständigen und Unternehmer wollen? Neue Kunden, mehr Umsatz und vor allem mehr Einkommen. Und das fast wie von selbst. In diesem Podcast erfährst du wöchentlich praktisch umsetzbare Tipps und Strategien, mit denen du dein Geschäft verwandelst. Und zwar in ein Business, das läuft. Von und mit Roman Kmenter.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Folge Nummer 438 mit dem Titel 10 Kriterien, die dein Geschäftsmodell erfüllen muss, damit dein Vertrieb auch in Zukunft erfolgreich sein kann. Wie schon öfter in diesem Podcast erwähnt, wird sehr rasch beim Vertrieb gesucht, wenn der Vertrieb nicht liefert. Vertrieb performt nicht, dann muss natürlich der Vertrieb verantwortlich sein dafür. Und wie auch schon öfter erwähnt, ist dieser häufige Impuls der falsche, weil es gibt jede Menge andere Dinge, die den Vertrieb sehr stark beeinflussen. Zum Beispiel Strategien oder Prozesse oder eben, wie heute, das Geschäftsmodell an sich. Viel zu selten wird die eigentlich grundlegende Frage gestellt, nämlich, ist das Geschäftsmodell überhaupt noch vertriebsfähig oder tragfähig? Hat es denn Zukunft? Denn kein Vertrieb, kein noch so guter Vertrieb der Welt kann ein strukturell schwaches Geschäftsmodell dauerhaft kompensieren. Gute Verkäufer in einem schlechten Geschäftsmodell kämpfen täglich bergauf. Es ist Sisyphusarbeit. Die Weichen für den Vertriebserfolg der Zukunft werden nicht so sehr im Vertrieb gestellt, sondern grundlegend im Geschäftsmodell. Ein Geschäftsmodell ist zwar sehr oft ein Zufallsprodukt, das sich aus der Historie heraus entwickelt hat, sollte es aber nicht sein. Es sollte vielmehr eine strategische, wohlüberlegte Entscheidung sein. Und wie bei jeder Entscheidung gibt es Kriterien, nach denen man es beurteilen kann. 10 davon, die entscheiden, ob dein Vertrieb in Zukunft es leicht oder schwerer hat, habe ich heute mitgebracht. Und diese 10 sind es auch, die entscheiden, ob dein Unternehmen in 10 Jahren noch profitabel oder überhaupt relevant oder überhaupt existent sein wird. Und wenn du bereit bist, dann schauen wir uns die 10 an. Kriterium Nummer 1. Hohe Zugangsbarrieren inklusive hohe Wechselkosten. Wenn jeder dein Geschäft morgen starten kann, dann werden es auch sehr viele tun. Viele Mitbewerber drücken auf Preise und Margen, besonders die kaufmännisch Unqualifizierten, und ein einfaches oder sagen wir mal ein Geschäftsmodell mit wenig Zugangsbarrieren lockt eben auch sehr oft gerade die Unqualifizierten an. Je höher die Hürden für den Markteintritt, desto besser für die, die bereits drin sind, die diese Hürden bereits gemeistert haben. Und Zugangsbarrieren gibt es allerlei, viele. Sowas wie Patente, Zertifizierungen, spezielles Know-how, besonders hoher Kapitalbedarf, lange Entwicklungszeiten, Zugangsbeschränkungen zu gewissen Märkten und dergleichen mehr. Hohe Wechselkosten sind auch so eine Barriere. Kunden, die nicht wechseln, weil es teuer, aufwendig oder auch riskant ist. So manche Branchen profitieren davon. Kannst dir selbst überlegen, wo du selber ungern wechselst. Integrierte Systeme, wenn alles vernetzt ist mit dem zwischen Kunden und Lieferant, proprietäre Daten, eingespielte Prozesse, sehr persönliche, intensive Beziehungen, all das, was den Wechsel erschwert, schützt den Bestand. Und der beste Mitbewerber ist der, der gar nicht existiert, und der beste Kundenabgang ist zumindest in den meisten Fällen der, der nie stattfindet. Kriterium Nummer 2, hohe Skalierbarkeit. Profitable Geschäftsmodelle wachsen ohne proportional steigende Kosten, idealerweise. Digitale Produkte, Lizenzen, Software sind gute Beispiele dafür. Wenn Software, die Entwicklungskosten mögen höher oder hoch sein, aber einmal entwickelt, ist dieses Produkt beliebig oft verkaufbar und sehr oft eben mit minimalen oder gar keinen zusätzlichen Kosten. Auch physische Geschäfte sind durchaus skalierbar. Aber schwerer, durch Mitarbeiter, durch größere Projekte, durch Franchise-Systeme, durch standardisierte Prozesse, all das sind Komponenten der Skalierbarkeit, aber eben nicht so einfach wie im digitalen Bereich. Die entscheidende Frage ist immer dieselbe, nämlich wie viel zusätzlicher Aufwand entsteht für jeden weiteren Kunden. Und wer für jeden neuen Kunden proportional mehr Zeit und Ressourcen investieren muss, der hat eine, wenn nicht Wachstumsgrenze, dann zumindest eine Wachstumsbremse eingebaut. Für den Vertrieb bedeutet das, wer skalierbare Angebote hat, kann mit demselben Team deutlich mehr Umsatz machen. Doch Achtung, wenn du die Skalierbarkeit über diese physischen Dinge sehr, sehr gut meisterst, wenn es dir leicht fällt, neue Mitarbeiter zu finden, onzuboarden und rasch erfolgreich zu machen, wenn es dir leicht fällt, Filialen in die Landschaft zu stellen, dann kann das durchaus auch ein Asset sein, das du hast, ein Vorteil. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Kriterium Nummer 3, ein wachsender Markt mit echtem Bedarf, der nicht durch Technologie bedroht ist. Das ist ein Kriterium, das gerade aktuell extrem wichtig ist, weil wir eben in einer Zeit der KI leben oder in einer Phase der KI zumindest. Wer in einer schrumpfenden Branche ist, der kämpft gegen den Strom. Egal wie gut der Vertrieb ist, wenn der Kuchen ständig kleiner wird, von dem alle naschen, dann wird es mühsam. Viele Branchen werden in den nächsten 10 Jahren durch KI, Automatisation, durch Plattformen etc. fundamental verändert oder verdrängt oder ganz ausradiert. Die strategische Frage ist daher, wächst der Markt, in dem du bist, oder schrumpft er? Und wenn er schrumpft, dann ist es höchste Zeit, sich umzusehen und sich etwas zu überlegen. Technologieresistenz oder Technologieanpassungsfähigkeit ist auch so eine Frage, nämlich jene, ob dein Angebot durch KI ersetzbar wird oder ob du ganz im Gegenteil KI gut im Griff hast und als Hebel nutzen kannst, um noch erfolgreicher zu sein damit. Also KI per se ist gar nicht schlecht. Es kommt darauf an, wo eingesetzt und was du draus machst. Der regulatorische Rückenwind kann ein Bonus sein. Es gibt Branchen, die durch starke Regulierung wachsen oder auch geschützt werden, quasi fast ohne eigenes Zutun. Datenschutz ist so eine Sache, Compliance, ESG, Energiewende und so weiter und so fort. Aktuell auch KI. Ich habe das Gefühl, überall wo KI draufsteht, das wächst mal im Moment. Für den Vertrieb bedeutet das, wer in einem wachsenden Markt ist, verkauft mit dem Wind. Wer in einem schrumpfenden ist, kämpft ständig gegen den Wind an. Kriterium Nummer 4. Nennt sich großer Leidensdruck beim Kunden. Produkte, die ein dringendes Problem lösen, Dienstleistungen natürlich ebenso, verkaufen sich sehr viel leichter, manche fast von selbst. Ein ganz banales Beispiel, wenn du starke Zahnschmerzen hast, dann braucht der Zahnarzt oder die Zahnärztin kein großes Verkaufs-Know-how. Du hast das Problem, das ist groß, das ist drängend, das ist schmerzhaft in dem Fall und sogar oft recht teuer. Und dein Zahnarzt hat die Lösung. Einfacher Verkauf. Je höher der Leidensdruck ist, desto geringer der Preisdruck, desto einfacher ist die Arbeit des Vertriebs. Wie erwähnt, außer Zahnarzt auch noch Krisenberater, Sanierer, niemand verhandelt, wenn der Schmerz groß genug ist. Die strategische Frage ist also, löst dein Angebot ein brennendes Problem oder ist es ein nice to have? Das soll nicht sagen, dass man mit Nice to Have nicht auch sehr, sehr gute Geschäfte machen kann. Aber unter uns gesagt, wenn ich es mir aussuchen kann, dann habe ich lieber ein Angebot, das ein sehr brennendes, drängendes, großes, teures Problem beim potenziellen Kunden löst. Vertrieb ist nämlich dann am einfachsten, wenn das Problem des Kunden größer ist als die Investition in die Lösung. Und Nice-to-Have-Angebote kämpfen immer gegen Prioritäten, gegen Budgets, gegen das Aufschieben, weil es ist ja nur Nice-to-Have. Und du merkst vielleicht an der Stelle schon, dass diese Kriterien, wir haben jetzt 4-mal durch, nicht standalone sind, sondern sich überlappen und voneinander abhängen, sich einander bedingen und einander sogar noch potenzieren. Kriterium Nummer 5. Globale oder grenzenlose Umsetzbarkeit. Lokale Märkte haben Grenzen, digitale zum Beispiel nicht. Nischen, die lokal winzig sind, können global riesig sein. Eine bestimmte Zielgruppe, von der es vielleicht in Deutschland nur ein paar Tausend gibt oder vielleicht sogar nur ein paar Hundert, können weltweit ein paar Zehntausend sein. So gesehen ist dieses Denken über die Grenzen hinaus durchaus spannend. Und wer sein Geschäftsmodell von Anfang an skalierbar über Grenzen denkt, hat ein strukturell ganz anderes Wachstumspotenzial. Kriterium Nummer 6. Maximale Kontrolle über das Geschäftsmodell. Der Franchise-Geber, warum bringe ich das Beispiel? Weil ich selbst lange Zeit als Franchise-Geber und Franchise-Nehmer tätig war in verschiedenen Systemen. Daher weiß ich, dass sehr genau der Franchise-Geber verdient tendenziell, wenn es ein gutes System ist, mehr als der Franchise-Nehmer, weil er die Regeln setzt. Und wer Kontrolle über sein Geschäftsmodell hat, hat Kontrolle über seine Marge. Abhängigkeit von einzelnen Kunden, Plattformen, Lieferanten, einzelner Software zum Beispiel, reduziert die Kontrolle und damit auch die Profitabilität. Wenn ein Kunde mehr als 20% des Umsatzes macht, ist das kein Erfolg, könnte man sagen, kritisch betrachtet, sondern ein Klumpenrisiko. Und wenn eine Plattform wie Amazon, Google oder irgendein Großhändler den Zugang zum Kunden kontrolliert, kontrolliert diese Plattform auch die Marge. Das trifft mich zum Beispiel mit meinem Buchgeschäft. Ich verkaufe einen guten Teil meiner Bücher über Amazon und bin mir dieses Risikos, das ich damit eingehe, durchaus bewusst. Und für den Vertrieb bedeutet das, wer von wenigen Großkunden abhängig ist, hat keine Verhandlungsmacht und wird sehr gerne und relativ einfach, abhängig von anderen Kriterien, über den Preis gedrückt. Kriterium Nummer 7, wiederkehrende Umsätze. Ein ganz spannendes Ding, wiederkehrende Umsätze, sowas wie Abo-Modelle, Wartungsverträge, Rahmenvereinbarungen, Lizenzgebühren. Immer dort, wenn der Umsatz, der kommt, einer ist, den du kriegst, ohne dass du jedes Mal neu verkaufen musst. Also von selbst quasi wiederkehren. Natürlich kann Abo auslaufen und Wartungsverträge auch, aber das tut's nicht so leicht und so schnell wie ein Einmalgeschäft. Wiederkehrende Umsätze schaffen Planbarkeit. Wenn du dein ganzes Geschäftsmodell zum Beispiel auf Abo umgestellt hast oder eingestellt hast, dann weißt du plus, minus, kleine Schwankungsbreiten recht genau, was du nächstes Monat, übernächstes Monat oder auch im halben Jahr verdienen wirst. Und sie reduzieren den Vertriebsaufwand massiv, weil du verkaufst einmal und hast im idealen Fall einen Kunden über Monate oder Jahre hinweg, den du zwar schon natürlich gut betreuen musst, klar, aber die Akquise ist dann vorbei und gelaufen. Und wer jeden Monat auf der anderen Seite von vorne anfängt zu verkaufen, der hat ein Geschäftsmodell, das einem Hamsterradbetrieb ähnelt. Ich selbst kenne das sehr gut, weil ich erstens in vielen solcher Bereiche tätig war und aktuell durchaus auch mit weiten Teilen meines Geschäfts in so einem Bereich tätig bin. Hamsterradmodell. Nicht, dass das nicht funktionieren kann. Solange du gut laufen kannst und das Hamsterrad kräftig antreibst, funktioniert das auch. Aber entspannter und eleganter sind wiederkehrende Umsätze. Und nicht in jeder Branche ist ein reines Abo-Modell möglich und nicht in jedem Bereich jeder Branche. Aber es gibt fast überall gewisse Möglichkeiten für wiederkehrende Elemente. Wartungsverträge für Maschinen zum Beispiel, Retainer für Beratung, Monatspauschalen, Servicepauschalen fürs Handwerk, Rahmenlizenzen für Software und dergleichen mehr. Die strategische Frage, die du dir stellen kannst oder vielleicht sogar solltest oder musst, ist, wie viel deines Umsatzes ist gesichert und wie viel muss Monat für Monat neu verdient werden. Je mehr gesichert ist in Form von längerfristigen Vereinbarungen à la Abo, umso leichter tut sich dein Vertrieb auch in Zukunft. Kriterium Nummer 8. Differenzierung und Preissetzungsmacht. Wer es schafft, klar anders zu sein als all die anderen, und zwar aus Sicht des Kunden, der muss gar nicht um den Preis kämpfen. Um den Preis musst du immer nur kämpfen, und damit um deine Marge und deine Erträge, wenn du sehr vergleichbar bist. Differenzierung ist nicht allein eine Marketingaufgabe, sondern ist grundsätzlich und primär eine strategische Aufgabe und eine Überlebensentscheidung für viele Unternehmen. Nische statt Masse lautet die Devise für die allermeisten. Es gibt ein paar wenige, sehr, sehr große, die sich über Masse durchaus über Wasser halten können, aber dazu zählen halt die meisten nicht. Und wer die Nummer 1 in einem engeren Segment ist, hat mehr Preismacht und weniger Wettbewerb als der, der für alle alles sein will und das letztendlich nicht schaffen kann. Differenzierung kann entstehen durch alles Mögliche, durch Spezialisierung, durch saubere Positionierung, durch Prozesse, durch Service, durch die Menschen, durch Expertise, durch Community und auch ja durch Produkt und durch Leistungen. Allerdings eben auch. Und viele schauen primär und manche nur auf das Produkt, um sich zu differenzieren. Nur ehrlicherweise, bei den vielen Branchen, die ich berate, mit denen ich arbeite und die ich inzwischen sehr gut kenne, auch die, die ich selber durchlebt habe, die besten Positionierungen oder die besten Differenzierungen kommen nicht durch das Produkt. Es gibt Ausnahmen, ja, aber in vielen Branchen ist das Produkt so austauschbar, dass du quasi keine Chance hast, dich über das Produkt zu differenzieren. Starke Kundenbeziehungen hingegen könnten ein gutes Differenzierungsmerkmal sein. Wer schafft, echte persönliche Beziehungen aufzubauen, dort wo andere nur Angebote schicken und versuchen, sich über das Produkt zu differenzieren, hat einen Vorteil, der ganz schwer kopierbar ist von den Mitbewerbern. In Zeiten von KI und Automatisierung werden menschliche Beziehungen wertvoller und nicht weniger wertvoll. Das, was automatisierbar ist, wird sicher automatisiert, aber das, was menschlich bleibt und bleiben muss, das wird Premium. Das ist das, wofür wir letztendlich zahlen werden. Preissetzungsmacht ist das Ergebnis erfolgreicher Differenzierung. Wer nicht differenziert, ist Preisnehmer und darf das verlangen, was ihm der andere zugesteht. Und wer differenziert ist, Preissetzer. Kriterium Nummer 9. Strukturell hohe Margen. Es gibt gewisse Branchen, die haben strukturell bessere Margen als andere. Und zwar unabhängig davon, wie gut der einzelne Betrieb wirtschaftet. Die ganze Branche hat bessere Margen. Effizienz kann Margen verbessern, ja, aber sie kann keine strukturell schlechten Margen ganz grundlegend verändern. Software hat zum Beispiel strukturell ganz andere Margen als das Baugewerbe. Nicht weil die besser wirtschaften, die einen als die anderen, sondern weil das Modell es ermöglicht. Die strategische Frage ist also, bist du in einem Geschäftsmodell, das strukturell gute Margen erlaubt, oder kämpfst du gegen die Natur des Modells an? Handel hat oft, nicht überall, aber oft ganz schlechte Margen strukturell betrachtet. Lebensmittelhandel, ganz dünne Margen. Baumärkte, ganz dünne Margen. Gleichzeitig in der Kombination mit hohem Investbedarf. Für den Vertrieb heißt das, wer strukturell gute Margen hat, der kann auch in Wachstum, Qualität und Team investieren. Und wer schlechte hat, der kämpft halt sehr viel rascher ums Überleben, wenn es eng wird. Und hohe Margen erlauben auch Fehler. Niedrige Margen verzeihen fast keine. Kriterium Nummer 10. Unattraktive Branchen und Geschäftsbereiche. Das Spannende ist, die meisten stürzen sich auf die glamourösen Branchen und kämpfen dort um Margen im einstelligen Bereich. Die unattraktiven, die langweiligen, manchmal abstoßenden Branchen oder Geschäftsbereiche werden übersehen. Absichtlich. Und sind gerade deshalb oft hochprofitabel. Extrembeispiele zugegebenermaßen, aber Schädlingsbekämpfer. Vielleicht gar nicht so extrem. Ein Freund von mir ist in diesem Bereich tätig und ich bin jedes Mal, wenn er mir erzählt, was sie tun und wie sie es tun, voller Ehrfurcht in Bezug auf Margen und Ergebnisse und Umsätze und Vorgehensweise im Verkauf. Tatortreiniger, jetzt sicher nicht etwas, was man im großen Stil skalieren kann und hoffentlich nicht muss, aber einfach als extremes Beispiel für eine unattraktive Branche. Ich zumindest stelle mir das unattraktiv vor. Ich meine, Abfallentsorgung ist eine Riesenbranche, die stark gepumpt hat in den letzten Jahren und vermutlich immer noch boomen wird in der Zukunft. Aber attraktiv ist die nicht jetzt von der Leistung her. Ich meine, wer entsorgt schon gerne Abfall? Industriereinigung, Schadstoffentsorgung. Das wollen auch die wenigsten auf der Visitenkarte haben, oder? Aber genau deshalb kaum Mitbewerber, hohe Margen, treue Kunden, weniger Preisdruck. Und das gilt auch innerhalb von Branchen. Der unattraktive Teil eines Marktes ist oft der profitabelste. Diejenigen, die schaffen, ihre Prozesse so zu gestalten, dass sie auch mit den schwierigen Teilen des Geschäfts gut umgehen können, haben einen Vorteil. Man kann sich quasi ganz auf die schwierigen Dinge fokussieren, weil man das besser macht als der Mitbewerb und damit deutlich mehr Geld verdienen. Und für den Vertrieb bedeutet das sehr oft, wer in einer unattraktiven Nische der Beste ist, hat dort fast keine Konkurrenz und fast keine Preisdiskussionen. Und diese 10 Kriterien sind keine abstrakte Theorie, ganz und gar nicht, sondern sie entscheiden sehr direkt darüber, wie leicht oder wie schwer es den Vertrieb hat. Vor allem die Kombination dieser 10 macht es aus. Wie viele treffen zu auf dich und wie viele nicht? Ich werde die 10 Kriterien auch nochmal in die Shownotes stellen. Und ein Geschäftsmodell, das viele dieser Kriterien erfüllt, macht jeden Verkäufer, der da tätig ist, besser, ganz automatisch. Ein Geschäftsmodell, das kaum welche dieser Kriterien erfüllt, macht bisweilen selbst die besten Verkäufer schlechter, und zwar zwangsläufig. Und bevor du also in Aktivitäten mit deinem Vertrieb investierst, prüf doch dein Geschäftsmodell. Weil das ist die Basis, auf der Vertrieb verkaufen soll. Das ist eine Diagnose, die interessanterweise kaum jemand stellt und die alles andere beeinflusst. Mach also den Selbstcheck. Wie viele dieser 10 Kriterien erfüllt dein Geschäftsmodell tatsächlich heute und was ist vielleicht oder war vielleicht bisher dein größter blinder Fleck? Ich freue mich, von dir zu lesen und zu hören. In diesem Zusammenhang gibt's mehr Kriterien. Ja, natürlich gäbe es. Wir hätten auch 15 oder 20 machen können. Allerdings sind die 10 aus meiner Sicht ganz besonders relevant, was das Thema der heutigen Folge angeht. Der Vertriebserfolg beginnt also wie so oft nicht im Vertrieb, sondern er beginnt im Geschäftsmodell. Und wer ein strukturell starkes Geschäftsmodell hat, der braucht keinen Superstar-Vertrieb. Wer ein schwaches hat, der kann mit dem besten Vertrieb der Welt nur Schadensminimierung betreiben. Die Frage ist also nicht primär, wie machen wir unseren Vertrieb besser, sondern primär jene, ist unser Geschäftsmodell überhaupt vertriebsfähig heute und vor allem in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns diesbezüglich austauschen, ins Gespräch kommen, gemeinsam analysieren, ob dein Geschäftsmodell deinen Vertrieb trägt oder bremst. Du findest mich unter anderem auf LinkedIn. Lass uns dort vernetzen, falls wir das noch nicht sind, weil ich freue mich immer sehr, meine Hörerinnen und Hörer auch ein bisschen persönlicher kennenzulernen. Also, ich freue mich auf unseren Kontakt. Ich freue mich, dass du heute dabei warst und ich freue mich noch sehr viel mehr, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.
Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenta.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.